Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Willkommen. Wir setzen hier eine Debatte fort. In einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin, da warnen 60 Wissenschaftler und Intellektuelle vor den Annexionsplänen Israels und beklagen, dass zu leichtfertig von Antisemitismus die Rede sei. Sie kritisieren überdies den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Felix Klein. Er unterstütze rechtspopulistische Stimmen in Israel. Zu den Unterzeichnern zählt die Kulturwissenschaftlerin und Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels Aleida Aßmann. Die Kriminalisierung der Boykottbewegung BDS, das sei ein Schritt, um Kritik an Israels Besatzungspolitik zu unterdrücken, sagte sie im Deutschlandfunk Kultur. Aßmann sieht einen Grund in der erweiterten Arbeitsdefinition von Antisemitismus der IHRA, das ist die International Holocaust Remembrance Alliance. Darin heißt es, Kritik an Israel, die mit der an anderen Ländern vergleichbar ist, kann nicht als antisemitisch betrachtet werden. Die Bundesregierung habe die Arbeitsdefinition angenommen, allerdings ohne diesen Satz. Dadurch habe sich, so Aßmann, der Diskursraum verengt.
Diese Antisemitismusdefinition besteht aus einer Kerndefinition und dann folgen 11 verschiedene Beispiele. Aber das erste Beispiel ist durchaus ausgewogen. Es heißt nämlich, es können Erscheinungsformen von Antisemitismus auch gegen den Staat Israel sich richten, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird. Und dann heißt es allerdings, kann Kritik an Israel, die mit der an anderen Ländern vergleichbar ist, nicht als antisemitisch betrachtet werden. Im September in der Bundesregierung wurde das abgestimmt und angenommen für Deutschland und da wurde der letzte Satz weggelassen. Damit hat sich plötzlich der Diskursraum verengt.
Meint Aleida Aßmann. Im Mai 2019 hat der Bundestag die Resolution gegen die Boykottbewegung BDS verabschiedet. In diesem Programm verteidigte heute Morgen der Antisemitismusforscher Wolfgang Benz, einer der Unterzeichner des offenen Protestbriefes, diese Haltung. Das wiederum kritisiert die Linguistin und Antisemitismusforscherin Monika Schwarz-Friesel.
Falsch ist, wenn man die Diskussion über Antisemitismus und die Definition, was ist Judenfeindschaft, eingrenzt auf politische Momente. Und da liegt auch der Deutsche Bundestag, es tut mir leid, das sagen zu müssen, falsch, wenn er das als den schlimmsten Auswuchs des Antisemitismus definiert, nämlich diese Boykottbewegung BDS.
Also vom Stil und vom Niveau her und vom Inhalt her erinnert mich das doch sehr an die alternativen Fakten von Trump. Also eine der Hauptaussagen ist ja, dass Kritik an Israel würde prinzipiell jetzt immer gleichgesetzt mit Antisemitismus. Das stimmt ja so überhaupt nicht. Ich kenne niemanden von Sinn und Verstand, niemand aus der Forschung, niemand in den Medien. Ich habe das auch empirisch überprüft an hunderten von Texten. Hat allen Ernstes jemals gesagt, legitime Kritik an israelischer Regierungspolitik sei Antisemitismus. Die einzigen, die das behaupten, sind eigentlich diese Briefe schreibe. Also es ist ein Phantasma in den Köpfen.
Monika Schwarz-Friesel war das, nach Wolfgang Benz hat sie gesprochen. Ich habe Michael Wolfson, Historiker und jüdischer Publizist, gefragt. 60 Intellektuelle protestieren also gegen das Abwürgen einer Israel-Debatte. Haben Sie den Eindruck, dass Kritik an israelischer Politik unterdrückt wird?
Also wer in Wolkenkuckucksheim lebte, könnte zu dieser seltsamen These gelangen. Mit der Wirklichkeit der Bundesrepublik Deutschland hat es nichts zu tun, denn man muss nur Zeitungen aufschlagen, Fernsehen anschauen oder Radio hören, dann sind 90% der Beiträge Israel kritisch. Und insofern ist das wie zu Zeiten der DDR, die von der Mauer als dem antifaschistischen Schutzwall sprach. Das soll sich in den Köpfen einnisten, aber das können wir nicht zulassen, weil es, da hat Frau Schwarz-Friesel völlig recht, kontrafaktisch ist. Das ist Fiktion und nicht Fakt.
Ist jemand, der die BDS-Bewegung, das ist diese Bewegung Boykott, die Investitionen und Sanktionen, die ja strittig ist, der die BDS-Bewegung nicht ausdrücklich ablehnt, ist derjenige schon ein Antisemit?
Auch da muss man natürlich genauer hinschauen. Man muss zunächst einmal von der Organisation reden. Es geht nicht um die einzelnen Mitglieder, sondern es geht hier um die Organisation. Wofür steht diese Organisation? Und wer die Inhalte von BDS sich genauer ansieht, erkennt mühelos, wenn man sich ein bisschen auskennt, dass hier das Ende Israels herbeigesehnt und durch Politik herbeigeführt werden soll. Nicht von heute auf morgen und nicht mit militärischen Mitteln, sondern durch wirtschaftlichen und politischen Boykott. Unter anderem wird gefordert, die Rückkehr aller Flüchtlinge. Es waren im Jahre 1948 maximal 700.000. Heute ist die offizielle Zahl eben durch die dritte und vierte Generation auf 5 Millionen anzusetzen. Das wäre für Israel Selbstmord. Und als Vergleich zur deutschen Politik, es wäre genauso absurd, als wollten wir für die 12 Millionen Deutschen, die aus den ehemaligen Ostgebieten in das heutige Deutschland gekommen sind, das Rückkehrrecht fordern, aber nicht nur für die damals Vertriebenen, die mehrheitlich tot sind, sondern auch für ihre Kinder und Kindeskinder. Also absurd.
Die Linguistin und Antisemitismusforscherin Monika Schwarz-Friesel, die wir gehört haben, Autorin des Buches Judenhass im Internet, sagt, Antisemitismus verstecke sich unter dem Deckmantel der Israel-Kritik. Ich will nicht fragen, ob sie recht hat, sondern umgekehrt, delegitimiert sie damit nicht die Kritiker?
Nun, das ist in der Demokratie üblich, Argument und Gegenargument, das gehört zur Demokratie. Aber ich will die These von Frau Schwarz-Friesel noch verstärken, indem ich das unseren Hörern kurz erkläre. Warum ist die elementare Kritik an Israel, also an Israel als einem jüdischen Staat, antisemitisch? Die Antwort ist ganz einfach, weil Israel für die Juden, wo immer sie leben, die Lebensversicherung ist. Das ist die Überlebensgarantie und in der 3000-jährigen Geschichte der Juden hätte man so eine Garantie sehr oft gebraucht. Die französischen Juden beispielsweise, von denen es im Jahre 2000 rund 500.000 gab, von denen sind bis heute ungefähr 100.000 aus Frankreich nach Israel ausgewandert, wegen des zunehmenden Antisemitismus. Das heißt also, auch hier ist nicht nur in Bezug auf irgendein fiktionales Staatengebilde, sondern eine der ältesten Demokratien der Welt, Frankreich, die Situation für viele Juden so unerträglich, dass sie nach Israel ausgewandert sind. Stichwort Lebensversicherung. Und wer Juden diese Lebensversicherung nehmen will, ist gegen Juden gerichtet. Und was gegen Juden gerichtet ist, nennt man Antisemitismus.
Der Historiker und Publizist Michael Wolfson. Wir wechseln zur darstellenden Kunst, zur Bühne. Das gegenwärtige Leben, das könnte so eine Art Goodbye-Show sein. Menschen leben in Links und Chats und kommentieren das Ende der Welt. Und eine Art Super-Influencerin mit Namen Rosa schreibt dann tatsächlich, alles muss brennen. Meint sie das als Reinigung oder als verbrannte Erde im Digitalzeitalter? Die Welt endet jedenfalls zu guter Musik. Rosa und ihre Follower haben auf die Bühne nämlich des Münchner Volkstheaters gefunden. Das Stück heißt Das hässliche Universum. Geschrieben hat es Laura Naumann, eine junge, sehr produktive Dramatikerin. Und gesehen hat es Christoph Leibold.
Es brennt an allen Ecken und Enden der Welt. Klimawandel, Kriege und Katastrophen. Angesichts zahlloser Brandherde kann man sich eigentlich nur ein Theater wünschen, das mit dem Flammenschwert gegen den ganzen Wahnsinn zu Felde zieht und ihm etwas entgegensetzt.
Nein, Big Data! Nein, Human Engineering! Nein, Racial Profiling! Nein,
Das Erfreuliche an Sapir Hellers Inszenierung von Laura Naumanns Das hässliche Universum ist, dass sie definitiv nicht auf Sparflamme glimmt. Alle Beteiligten scheinen mit Feuereifer bei der Sache, was womöglich auch damit zu tun hat, dass die Theater zwischenzeitlich coronabedingt kaltgestellt waren, weshalb sich die Leidenschaft der Macherinnen und Macher nun umso stärker Bahn bricht. Ein Feuer will auch Rosa entfachen, eines, das den Planeten in Schutt und Asche legt. Die alte kapitalistische Weltordnung soll zerstört werden, damit die Erde am Ende wie Phönix aus der Asche wieder neu erstehen kann. Ein radikaler Reset, der von der Autorin durchaus nicht als Apokalypse, sondern als Utopie eines dringend erforderlichen Neubeginns gedacht ist.
Rosa hat keine Angst, die Fundamente in Frage zu stellen, sie mit ihren bloßen Händen rauszureißen zur Not.
Rosa selbst tritt nicht auf. Überhaupt bleibt unklar, wer sie ist. Influencerin, YouTuberin, Aktivistin. So genau erfährt man das nicht. Auf alle Fälle aber wird Rosa von einer wachsenden Schar an Anhängern zur Heilsbringerin stilisiert, auf die sich sämtliche Hoffnungen projizieren lassen.
Rosa kann uns retten, weil sie im Gegensatz zu allen anderen nicht versucht, einfach irgendwas am Leben zu erhalten, sondern weil sie wirklich visionär ist.
Ich hatte in meinem Leben selten klare Impulse.
Also Laura Naumanns Stück kommt ohne klare Figurenzuordnung aus. Es ist ein Textgespinst, ein Konzert von Stimmen, in dem Ängste und Äußerungen von Prototypen prekärer Existenzen aufscheinen, eine alleinerziehende Mutter beispielsweise oder ein besorgter Bürger, ohne dass diese je konkret Gestalt annehmen würden. Sapir Heller formiert ihr vierköpfiges Ensemble zu einem Chor der Verunsicherten und Frustrierten. Die Texte im Duktus von Chatforen und Social-Media-Sprech werden als Satzstaffetten von Mund zu Mund weitergereicht, gemeinsam in Live-Band-Einlagen performt oder a cappella gesungen.
Kein Erbe,
keine Wohnung,
kein Arbeitslosengeld,
keine Therapieplatz,
keine Gerechtigkeit,
keine Waffe,
Lamentoartige Litaneien wechseln sich ab mit Ausbrüchen aufgekratzten Übermuts. The Goodbye Show steht in leuchtenden Lettern über der Bühne. Und es ist in der Tat eine Show, ein äußerst munterer Abgesang auf die Welt, angestimmt von den Schauspielerinnen und Schauspielern, die unverkennbar als Freddie Mercury, Dolly Parton oder Frida Kahlo kostümiert sind. Das klare Profil dieser Popkultur-Ikonen steht im krassen Gegensatz zur Austauschbarkeit der Allerweltsschicksale von Rosas Followern. Es ist ein bisschen wie in den Kommentarspalten im Netz, wo viele ihre Usernamen bei Prominenten ausleihen, um die eigene unscheinbare Persönlichkeit aufzuwerten. Mit solchen Regieentscheidungen wertet auch Sapir Heller Naumanns Stück gehörig auf. Denn das hässliche Universum ist nicht so provokant, wie es die im Text formulierte revolutionäre Utopie vom alles überkommene wegfegenden Weltenbrand vermuten lassen könnte. Das meiste ist ironisch abgefedert, eher vergnüglich als verstörend. Statt einem brandgefährlichen Spiel mit dem Feuer gleicht das Stück eher einem koketten Zündeln. Dass der Funke am Münchner Volkstheater dennoch überspringt, ist Sapir Hellers musikalisch gekonnt durchgetakteter Inszenierung zu verdanken, sowie dem Ensemble, das erkennbar für die Sache brennt.
Mein Christoph Leibold über das hässliche Universum am Münchner Volkstheater. In Siegen geboren. 1577, da verbrachte er 10 Jahre seiner Kindheit in Köln, starb aber 1640 in Antwerpen. Dieser flämische Maler, um den es jetzt gilt, ist einer der Hauptvertreter des Barock. Er malte in großer Farbigkeit, dramatischer Bewegung, großer Sinnlichkeit, war erfolgreich als Maler und Diplomat. Peter Paul Rubens und der Barock im Norden. Das ist der nüchterne Titel einer Ausstellung in Paderborn. Bei mir ist Christiane Vielhaber im Studio. Sie hat die Ausstellung gesehen. Frau Vielhaber, habe ich richtig verstanden, eine der Thesen dieser Ausstellung ist, nicht die Italiener, sondern Rubens brachte den Barock nach Deutschland?
Diese Ausstellung beweist eher den Begriff von Migration in der Kunst. Von Migration ist dann auch in den Wandtexten die Rede. Das heißt, die Migration von Bildideen, von Formsprachen, die Rubens entwickelt hat. Und die andere, die bei ihm gelernt haben oder Reproduktionsgrafik von ihm gesehen haben, die das umgesetzt haben und dann in diesem Fall Paderborn sogar erst nach seinem Tod nach Paderborn kam und ein großes Altarbild da gemalt haben. Man darf nicht vergessen, Rubens hat mehr als 1500 Altarbilder gemalt. Und wenn sie mal Ferien gemacht haben in Nordfrankreich oder so, sie kommen in kleine Städte und überall ist ein Rubens. Alter,
eine richtige und Fabrik mit 12 Mitarbeitern.
Es war eine Factory, das kann man gar nicht anders sagen. Und er selbst hat auch gesagt, er ist praktisch so ein Genscher. Ich werde überall gebraucht und kann nicht überall sein. Also hat er auch seine Leute gehabt und man weiß das ganz genau. Das Inkarnat, also das Fleischfarbene, die Haut, das ist das, was er sich ausgesucht hat. Für Staffagen und so waren die Leute in seiner Factory eigentlich zuständig.
Rubens wurde viel kopiert. Spätestens nach dem Dreißigjährigen Krieg waren die Kirchen verwüstet, teils abgebrannt. Dann wurde im Rubens-Stil erneuert, offenbar. Es ist eine Ausstellung, helfen Sie mir, auch über Restaurierung, denn 1945 im Januar noch ist der Paderborner Dom von Bomben getroffen worden. Es traf auch den barocken Altar. Dann wurden Reste in Fetzen quasi gefunden und waren lange weg und jetzt sind die restauriert worden?
Ein paar solcher Fetzen sehen Sie in einer Vitrine, die ist noch nicht mal gar nicht so hell beleuchtet, was dann heute natürlich möglich ist durch die digitale Aufbereitung. Plötzlich kommen Sie in diese Kirche, Sie sehen diese gedrehten Säulen, die dieses große Bild gerahmt haben. Sie haben das also virtuell. Mhm. Dann wie wollen Sie das sonst anders machen? Es ist viel Rubens zu sehen, aber wenig wirklicher Rubens. Es ist wirklich die Migration. Es gibt eine Beweinung Christi, die wirklich ganz unglaublich ist. Die kommt aus Liechtenstein, wird ganz selten gezeigt. Und da hat man eigentlich den ganzen Rubens. Sie stehen davor, es ist ein Querformat. Und diagonal durch das Bild ist dieser bleiche Leichnam Christi. Und der hängt da wirklich, sie gucken unter seine Füße.
Fast alles schon in, so Mantegna in Aufsicht, ne?
Genau, und man weiß auch kein, er weiß, vorher war er in Rom, er ist 1602 aus Rom zurück. Dieses Bildnis datiert von 1612-13 aus dieser Zeit.
Maria schließt ihm, glaube ich, die Augen. Ist das diese
Und sie pult ihm eine Dorne aus der Stirn, ne? So, damit das nicht so wehtut. Und ich habe gedacht, sie macht das Auge so auf, dann sieht man dieses Weißliche, um zu gucken, ist er jetzt wirklich tot? Aber sie schließt ihm offenbar die Augen. Und es heißt auch, es sind Mutter, Großmutter und...
Anna zu Füßen, ja.
Ja, es ist also eine neue Interpretation. Dieses Gemälde ist einfach toll und es zeigt den ganzen Rubens, was er kann oder seine Bildideen. Und was in dieser Ausstellung auch zu sehen ist, diese Migration der Form. Er hat eine kleine Skizze und teilweise hat er die genommen, hat die dem Auftraggeber gebracht. So kannst du dir vorstellen, so könnte das aussehen und das Ganze in groß. Und dann sind die kleinen Ölskizzen teilweise wirklich nur so hingehuscht. Christi an der Geißelsäule, was ganz Tolles. Sind die aber so opulent gerahmt, als sei das eigentlich schon das Werk an sich. Insofern, es ist kein Blackbuster, denn Rubens war, wie Sie sagten, niemals in Paderborn. Es gibt dort auch kein Werk von ihm. Dann die Willems, Brüder Willemsen, der eine Maler und der andere Bildhauer. Die waren auch noch nicht mal in Antwerpen, glaube ich, direkt in seinem Atelier. Aber sie haben das eben so aufgesogen, was damals Mode war. Und dann habe ich gesehen, warum kommen die denn alle? Und erstmal war das die Zeit der Gegenreformation. Es war der Bildersturm und die Kirchen waren leer. Und dann jetzt plötzlich, wir wollen Sinnlichkeit. Aber, und so schließt die Ausstellung, wen holt man sich denn heute? Gerhard Richter in den Kölner Dom oder Neo Rauch in Süddeutschland oder sind andere, die in den in Reims, die man sich jetzt heute holt. Allerdings nur für Fenster und nicht unbedingt für Bildprogramme aus dem Testament.
Prall und prächtig, so ist Rubens und der Barock im Norden. Titel einer Ausstellung in Paderborn. Christiane Vielhaber hat sie gesehen und uns berichtet. Auf der Couch in Tunis. So heißt der Film, der heute startet. Das ist eine Komödie über eine junge Psychoanalytikerin, die aus Frankreich in ihre Heimat Tunesien zurückkehrt. Aber nicht nur bei einer befreundeten Friseurin, die sich für die bessere Therapeutin hält, erntet sie Unverständnis. Vorbehalte aller Orten. Frau, Psychoanalyse, Paris, Tunesien, zurück zu den Wurzeln. Da fällt Stolpern ziemlich leicht. Rüdiger Suchsland.
Bist du verheiratet?
Nein.
Warum nicht?
Einfach so.
Okay.
Selma ist eine junge, moderne Frau. Ihre neue Heimat, das ist das Herkunftsland ihrer Eltern, Tunesien. Aufgewachsen ist Selma nämlich in Paris. Sie trägt Jeans und ihre Haare offen. Schon das stößt in ihrer neuen Heimat auf gewisse Vorurteile und manchmal, sagen wir, Skepsis. Schnell kommt es, in aller Höflichkeit, zum Clash der Kultur.
Nichts für ungut, aber als du vorhin mit deinen zerzausten Haaren hier reingekommen bist, habe ich gedacht, da kommt ein Dienstmädchen. Und so wie du angezogen bist, siehst du aus wie ein Kerl. Und absolut nicht wie jemand, der gerade aus Paris kommt.
Weil sie von ihrer Arbeit in Paris gelangweilt ist und ein bisschen diffus mit der Suche nach ihren Wurzeln beschäftigt, zieht die junge Frau von Paris nach Tunis. Dort lebt sie von nun an in der großen, weitgehend unbewohnten Villa ihrer Vorfahren und trifft auf die vielen Zweige ihrer Großfamilie. Sie selbst bringt nur wenige Habseligkeiten mit, darunter aber ein großes Schwarz-Weiß-Foto. Der, der darauf zu sehen ist, ein älterer Herr mit weißem Bart und freundlichem Blick, mit Zigarre in der Hand, wird von manchen für ihren Vater gehalten, von anderen für ihren Großvater. Es ist aber ihr Chef, Sigmund Freud. Denn Selma ist von Beruf Psychoanalytikerin und als solche will sie nun in Tunis arbeiten.
Eine Praxis für Psychoanalyse hier bei uns in Tunis?
Ja.
Du glaubst, sowas läuft hier?
Ja, die Leute wollen reden.
Ja klar, besonders die Frauen. Sobald meine Kundinnen hier sind, plappern die drauf los wie ein Wasserfall. Wenn sie dann bezahlen, haben sie eine schöne Föhnfrisur, so wie du, oder im Strähnchen, oder, verstehst du? Oder zum Beispiel im Hammam. Kaum sind sie drin, wird erzählt und erzählt. Das nervt ganz schön. Aber wenn sie rausgehen, sind sie sauber. Und wenn die Leute von dir weggehen, was nehmen sie damit?
Kommt drauf an. Jeder geht mit etwas, das nur ihm allein gehört.
Und was verlangst du?
Kommt drauf an.
kommt drauf an. Die Platte hängt. Worauf kommt's an?
Die Situation des Einzelnen. Ich passe mich eben an.
Wir zwei machen ein Geschäft, okay?
Aus dieser Auftaktkonstellation entspinnt sich eine ebenso abwechslungsreiche wie intelligente Komödie mit guten Witzen über das Unterbewusste und die Psychoanalyse, die auch aus einem Woody Allen-Film stammen können.
Ich habe schon von Saddam Hussein geträumt, Mohammed dem VI. Nur arabische Diktatoren. Und jetzt? Ich begreif's nicht. Warum jetzt Putin?
Selma hat schnell Erfolg. Doch mit diesem Erfolg kommen neue Probleme. Zum Beispiel mit den Verwandten.
Du kannst keine Verrückten ins Haus lassen.
Ich empfange Patienten bei mir.
Aber auch mit den Behörden.
Die Leute in diesem Land sind gläubig. So was Schwachsinniges wie ein Psychodoktor brauchen wir hier nicht.
Die französisch-tunesische Regisseurin Manel Labidi erzählt in ihrem Spielfilmdebüt von Konflikten und Widersprüchen, die ihren eigenen Erfahrungen entsprechen. Es ist das Tunesien nach der Revolte des arabischen Frühlings, das hier gezeigt wird. Das Land ist liberalisiert, aber die Polizeiwillkür und allgemeine Korruption gibt es immer noch. Hauptfigur Selma wird von der ebenso ausgezeichneten wie bildhübschen iranischen Schauspielerin Golshifteh Farahani gespielt. Farahani hat in mehreren Hollywood-Filmen mitgewirkt. Vor allem hat sie Unterdrückung durch gesellschaftlichen Fundamentalismus am eigenen Leib erfahren. Weil ihr zu Hause im Iran Gefängnis und Folter drohen, nur weil sie sich in westlichen Filmen unverschleiert gezeigt hat, lebt sie seit 12 Jahren in Europa. Auf der Couch in Tunis ist eine skurrile, überraschende, ebenso witzige wie tiefsinnige Bestandsaufnahme des Lebens, nicht nur in Tunesien.
Mein Rüdiger Suchsland. Die Kulturmeldungen fehlen, Jörg Biesler hat sie.
Und da schauen wir zunächst in die Hauptstadt, wo ja der Sommer für eine notwendige Diskussion über die Stiftung preußischer Kulturbesitz genutzt wird. Die ist mit ihren vielen Museen, der Staatsbibliothek und anderen Instituten groß. Zu groß, sagt bekanntlich ein Gutachten des Wissenschaftsrats, und unterfinanziert dazu und überhaupt seltsam konstruiert im Geflecht der Bund-Länder-Zuständigkeiten. Der Bund solle sich stärker engagieren und die Kulturaktivitäten ausbauen, forderte kürzlich die Staatsrechtlerin Sophie Schönberger in der Süddeutschen Zeitung und sprach gar von einem Bundeskulturministerium. Der Vorsitzende der Kulturministerkonferenz, Bayerns Kunstminister Bernd Siebler, zeigte sich heute kritisch gegenüber solchen Überlegungen. Man müsse aufpassen, dass sich keine stillschweigende Verschiebung der Kompetenzen weg von den Ländern hin zum Bund ergibt, sagte Siebler mit Blick auf die zukünftige Stiftungskonstruktion. Die Trägerschaft von Bund und Ländern bei der Stiftung will Siebler bewahren, denn die Kulturhoheit, so sagte er, liege nun einmal bei den Ländern. Mehr Geld von den Ländern stellte er aber nicht in Aussicht. Das sei eine Frage, die unter den Ländern erst diskutiert werden müsse. Aber vielleicht, was soll der Bayer auch anders sagen, müsse das Ganze ja vielleicht in Zukunft nicht mehr unbedingt preußisch heißen, meinte Siebler heute. Die Debatte wird sicher fortgesetzt. Entschieden ist dagegen etwas anderes. Für den Tanz gibt es mehr Geld vom Bund. Im Rahmen des Programms Neustart Kultur gibt es 20 Millionen für den freien Tanz, der von der Corona-Pandemie besonders hart getroffen sei. Mit dem Hilfsprogramm werden einerseits Institutionen und Strukturen gestärkt, aber auch Tänzerinnen und Tänzer unmittelbar unterstützt. Für 3 mit Partnerorganisationen entwickelte Programme können von sofort an Anträge gestellt werden. Und Geld gibt es auch. Neben der Ehre für die TrägerInnen des Henrike-Groß-Preises, den das Goethe-Institut vergibt. Der mit 20.000 Euro dotierte Hauptpreis geht an die Künstlerin Jackie Karuti in Kenia, die zudem 10.000 Euro für eine Veröffentlichung bekommt. Die Jury meinte, Karuti setze sich in ihren Projekten einzigartig poetisch mit Themen wie Tod, Sexualität, Identität, Wissen und urbane Kultur auseinander. Dazu nutze sie verschiedene narrative Strategien und Medien wie Zeichnungen, Videos, Installationen und Performances. Der Preis soll die Fortsetzung ihrer Experimente ermöglichen. 2 zweite Preise und jeweils 5.000 Euro wurden dem bildenden Künstler Akwasi Bendiako Afrane, der sich in Ghana mit Grenzgängen zwischen Elektronik und Mikroorganismen beschäftigt, und dem Fotografen Sabelo Mlangeni in Südafrika zuerkannt.
Die Kulturmeldungen waren das mit Jörg Biesler. Für Ihr Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute dankt Michael Köhler. Nach uns die Nachrichten ausführlich, dann um 18.10 Uhr die Information am Abend. Ein Thema dort, der Abzug US-amerikanischer Soldaten aus Deutschland. Ihnen einen guten Abend.